Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam.
Heute vom Hörsaal in den Plenarsaal. Wie berät Wissenschaft die Politik? Mit Carsten Siemund und Henriette Ruhrmann.
Wer in den vergangenen Jahren den politischen Diskurs verfolgt hat oder eine politische Talksendung eingeschaltet hat, dem werden Sie wahrscheinlich schon aufgefallen sein. Die Wissenschaftler. Insbesondere während der Corona-Pandemie waren Wissenschaftler und Experten kaum mehr aus den Diskussionen wegzudenken. Doch wie funktioniert das? Wer oder was entscheidet darüber, welche Wissenschaftler den politischen Diskurs beeinflussen dürfen? Wie gelangen wissenschaftliche Erkenntnisse in die Politik? Und wie beeinflusst die Wissenschaft die gesellschaftliche Diskussion, die öffentliche Meinung? Mit diesen und vielen weiteren Fragen beschäftigt sich die Transferwissenschaft. Doch was bedeutet Transferwissenschaft genau? Nun, die Universität hat vier große Aufgaben. Das sind Lehre, Forschung, die Bereitstellung wissenschaftlicher Infrastruktur und der Transfer. Die Universität hat also nicht nur den Auftrag, Wissen an die nächste Generation weiterzugeben oder Wissen zu generieren, sondern sie hat auch die Aufgabe, Wissen nach außen hin verfügbar zu machen und dafür Sorge zu tragen, dass das Wissen durch andere auch angewendet werden kann. Der Politik kommt hierbei eine besondere Rolle zu. Der wissenschaftliche Input kann massive Auswirkungen auf politische Entscheidungen haben und damit auf unsere gesamte Gesellschaft. Konkret haben wir das alle zuletzt während der Corona-Pandemie gespürt. Die Diskussion über Impfpflicht und Maskenpflicht und auch die Diskussion über das Stattfinden von öffentlichen Veranstaltungen oder aber über Abstandsregelungen hatten eines gemeinsam, nämlich die fortlaufende Einbeziehung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse. Heute möchte ich konkret den Fragen nachgehen, wie wissenschaftliche Politikberatung in der Gesellschaft wahrgenommen wird, welche Faktoren den Wissenstransfer in die Politik tatsächlich beeinflussen und der Frage, wie Universitäten ihre Wissenschaftler bei dem Wissenstransfer in die Politik unterstützen können. Dazu habe ich Frau Henriette Ruhrmann zum Gespräch eingeladen. Frau Ruhrmann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Ingenieurswissenschaftlichen Fakultät der Technischen Universität Berlin in einem Drittmittelprojekt namens Transferwissenschaft. Das Ganze ist ein Verbund, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung zwischen der TU Berlin und dem Fraunhofer Center for Responsible Research and Innovation. Gleichzeitig ist Henriette Ruhrmann Doktorandin an der University College London, wo sie im Department of Science Technology Engineering and Public Policy ihre Dissertation schreibt. Frau Ruhrmann, in dem Projekt Transferwissenschaft der TU Berlin und des Fraunhofer Centers haben Sie sich intensiv mit dem Thema Wissenstransfer und Politik auseinandergesetzt. Sagen Sie uns, warum ist wissenschaftliche Politikberatung so wichtig?
Vielen herzlichen Dank. Ich habe Ihnen hier mitgebracht aus unserem Survey mit über 150 Abgeordneten aus Bundestag und Landtagen in Deutschland das Ergebnis, dass 69% der Abgeordneten der Meinung sind, dass Forschung in Zukunft eine noch größere Rolle in ihrer politischen Arbeit spielen wird. Und das direkt nach der Corona-Krise, wo natürlich die Forschung schon eine ganz, ganz große Rolle im politischen Geschehen gespielt hat, in Zukunft im Hinblick auf Klima-, Energie-, Sicherheitskrisen, aber eben noch eine größere. Und da ist die Frage, haben wir aktuell noch zeitgemäße Prozesse und Strukturen der wissenschaftlichen Politikberatung? Und im aktuellen Zeitpunkt, wenn wir von der Perspektive des Wissenschaftssystems auf diesen Prozess blicken, dann haben wir schon intensiv Beziehungen aufgebaut, zum einen zur Wirtschaft und das auch schon seit mehreren Jahrzehnten, mindestens seit den 80er Jahren, und zwar durch Zentren für Entrepreneurship, Technologietransfer und die dafür verantwortlichen Stellen an der Universität, unter anderem für intellektuelles Eigentum, Lizenzen und Patente und so weiter. Ebenso bauen wir seit mindestens 20 Jahren ganz intensiv den Austausch mit der Gesellschaft aus. Stichworte sind dabei Public Engagement, Wissenschaftskommunikation, die Civic University, Citizen Science und so weiter und so fort. Dafür haben wir unter anderem auch an vielen deutschen Universitäten eigens Stellen eingerichtet. Und die letzte Beziehung in diesem Vierklang ist die Beziehung zwischen Wissenschaft und Politik.
Das klingt schon mal sehr interessant. Doch wenn es aktuell noch keine wirklich starken institutionellen Rahmenformate gibt, wie findet dann aktuell wissenschaftliche Politikberatung in der Praxis statt?
Ja, das ist ein absolut guter Punkt. Und zwar findet das ist zumindest meine Wahrnehmung, wissenschaftliche Politikberatung auf institutioneller Ebene oft mit großem Freiraum für die Wissenschaftlerinnen statt. Das heißt, diejenigen, die ein intrinsisches Interesse haben, die sich befähigt fühlen und die dafür auch Zeit und Ressourcen freimachen können in ihrem sehr gefragten Wissenschaftsalltag, diejenigen engagieren sich im Austausch mit der Politik. Diejenigen tauchen in journalistischen Beiträgen auf, dadurch werden sie in anderen Recherchen von Politikerinnen, Bürokratinnen und so weiter, also den Menschen des Politikbetriebs gefunden und sie werden für Sachverständigenanhörungen eingeladen. Sie werden tatsächlich auch öfters dann zu mehreren Veranstaltungen hintereinander eingeladen. Also wer quasi einmal Experte ist für ein bestimmtes Thema, bleibt oft auch Experte. Also wir hatten Interviewpartnerinnen, die erzählt haben, wie sie in verschiedenen Kontexten tatsächlich Sachverständige waren und dort auch ähnliche Personen wieder getroffen haben. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall so eine Spirale nach oben. Das Problem ist aber natürlich, dass diejenigen, die für einen dieser verschiedenen Faktoren keine individuelle Möglichkeit haben, also die entweder weniger intrinsische Motivation haben, die eventuell sich weniger befähigt fühlen oder die eben unter starkem Stress stehen in ihrem beruflichen Alltag, das sind diejenigen Wissenschaftlerinnen, die wahrscheinlich weniger Gehör in der Politik finden wollen werden. Und da ist natürlich die Frage, ist das für uns gesellschaftlich wünschenswert oder macht es Sinn, diese Wissenschaftlerinnen im Austausch zu unterstützen, damit wir auch diese vielfältigeren Stimmen hören? Und hier können eben Wissenschaftsorganisationen eine große Rolle spielen. Sie sind ja Arbeitgeberinnen der Wissenschaftlerinnen und somit gestalten sie quasi den Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit. Und hier setzen sie ganz wichtige Weichen. Und im Moment ist es zumindest, und das ist bei der außeruniversitären Forschung etwas anders als bei der universitären Forschung, aber viele Universitäten gehen wissenschaftliche Politikberatung gar nicht strategisch an. Das heißt, es gibt eigentlich kaum Ansprechpartnerinnen, wenn man quasi ein persönliches Interesse hat, sich mit der Politik auszutauschen. Es gibt kaum gezielte Trainings. Das ist natürlich auch nochmal unterschiedlich. An verschiedenen Universitäten gibt es tatsächlich schon sehr gute Ressourcen und Formate, aber im Großen und Ganzen gibt es halt relativ wenig. Und es gibt auch wenig Anerkennung für diejenigen, die es schaffen.
Das klingt ja ernüchternd. Wenn man sieht, dass ein Wissenschaftler erst einmal diese ganzen Hürden überwinden muss, um sich Gehör in der Politik verschaffen zu können, stellt sich natürlich auch die Frage, wer sind diese Wissenschaftler, die überwiegend die Politik beraten? Und natürlich, wie nimmt die Gesellschaft diese Wissenschaftler wahr? Bleiben wir vielleicht erst einmal bei der Frage, welche Wissenschaftler den politischen Diskurs beeinflussen. Welche Eigenschaften oder welche Voraussetzungen muss ein Wissenschaftler denn mitbringen, um politisches Gehör zu finden?
Zum einen sehen wir, dass diejenigen Wissenschaftlerinnen mit Unterstützung durch ihre Institution in den intensivsten Austauschformaten mit der Politik ankommen. Also denen scheint es am leichtesten zu fallen, sich intensiv, also auch in Form von Zusammenarbeit, Kommissionsmitgliedschaften und so weiter, mit der Politik auszutauschen. Das sind interessanterweise auch gleichzeitig diejenigen Wissenschaftlerinnen, die ihr berufliches Umfeld in der Wissenschaftscommunity als anerkennend wahrnehmen für den Austausch mit der Politik. Und diejenigen Wissenschaftlerinnen, die sich auch ohne Unterstützung für den Austausch mit der Politik engagieren, sind erstaunlich oft diejenigen, die tatsächlich politisch oder gesellschaftlich dafür motiviert sind, also denen es ein persönliches Anliegen ist, sich in diesen Diskurs einzubringen. Und tendenziell sind es auch eher die weniger intensiven Austauschformate, bei denen sie landen.
Und wie wirkt sich das Ganze in der Gesellschaft aus? Wie nehmen die Bürger bzw. die Menschen diese Wissenschaftler wahr? Denn das klingt ja erst einmal so, als wäre die wissenschaftliche Seite im politischen Wissensaustausch recht einseitig besetzt.
Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung hat hierbei in Experte- oder in Bürgerinnen-Fokusgruppen gezeigt, dass viele Bürgerinnen wissenschaftliche Politikberatung als sehr ausgesucht und einseitig wahrnehmen. Es besteht also die Sorge, dass tatsächlich nur sehr wenige Disziplinen und Standpunkte vertreten sind in der Diskussion und mehr Vielfalt definitiv gewünscht ist. Was uns darüber hinaus natürlich interessiert, sind die demografischen Faktoren. Die geben uns ein gutes Bild davon, wer die wenigen Wissenschaftlerinnen sind, die in der wissenschaftlichen Politikberatung erfolgreich sind. Und zwar sind das diejenigen mit Lehrstuhl- und Teamleitungsverantwortung im Altersbereich 45 bis 59 Jahre, oft mit sozialwissenschaftlichem Hintergrund und oft in der außeruniversitären Forschung tätig. Und das wiederum ist natürlich eine interessante Frage hinsichtlich der Feststellung, dass wir eine recht einseitige Politikberatung haben. Und zwar sollten wir uns da im Hinblick auf die Zukunft fragen, sind das die Stimmen, die wir vertreten wissen möchten im politischen Diskurs? Ist das die Vielfalt, die wir möchten und brauchen? Oder möchten wir tatsächlich noch andere Stimmen, jüngere Stimmen und so weiter und so fort befähigen und ihnen erlauben, eine größere Rolle im Diskurs zu spielen? Und wenn ja, wie können wir darauf hinwirken? Und dabei spielen natürlich vor allem diejenigen Einflussfaktoren eine Rolle, auf die wir einen Einfluss nehmen können, also die institutionellen Unterstützungsstrukturen auf Wissenschaftsseite.
Es wäre von Vorteil, wenn wir es mehr Wissenschaftlern aus allen Fachbereichen ermöglichen könnten, an politischen Diskussionen teilzunehmen und ihr Wissen bzw. ihr Fachwissen und ihre Forschungsergebnisse in den Diskurs mit einfließen zu lassen. Insbesondere bei fachlich komplexen Angelegenheiten, wie wir sie zum Beispiel in der Corona-Pandemie gesehen haben, macht es natürlich Sinn, entsprechend Virologen in den Diskurs mit einzubeziehen und keine Sozialwissenschaftler. Sie haben jetzt gerade von Einflussfaktoren und institutionellen Unterstützungsstrukturen gesprochen. Können Sie das vielleicht etwas näher ausführen? Welche Faktoren konnten Sie in Ihrem Forschungsprojekt herauskristallisieren, die den Wissensaustausch tatsächlich beeinflussen?
Diejenigen individuellen und institutionellen Einflussfaktoren, die statistisch signifikant den Austausch eines Wissenschaftlers oder einer Wissenschaftlerin mit der Politik unterstützen, fangen zum einen an, tatsächlich mit institutioneller Unterstützung, und zwar in Form von Netzwerkangeboten, also Veranstaltungen oder anderen Kanälen, Messebeiträgen und so weiter, die Politik und Wissenschaftlerinnen Möglichkeiten des Austauschs bieten, Trainings und Ressourcen in Form von Zeit, Geld, zusätzlichem Personal etc. Der nächste wichtige Faktor war ein Verständnis des politischen Kontexts, also seine eigene Forschung verorten zu können in aktuellen politischen Debatten und eben auch die politischen Prozesse dahingehend zu verstehen, dass man weiß, zu welchem Zeitpunkt mit welchem politischen Akteur der Kontakt sinnvoll ist, um die Debatte zu prägen. Dann, und das ist quasi auch nochmal eng verbunden mit der institutionellen Unterstützung selbst, Karriere und finanzielle Anreize sind statistisch signifikant positive Einflussfaktoren auf den Austausch. Das bedeutet, dass der Austausch mit der Politik zum Beispiel ein relevantes Kriterium in Berufungskommissionen ist oder für den wissenschaftlichen Fortschritt relevant wird. Und finanzielle Anreize sind in der universitären Forschung tatsächlich weniger relevant als in der außeruniversitären. Da gibt es Leistungsbewertungen und es gibt Boni nach verschiedenen Kriterien, in denen auch der Austausch mit der Politik eine Rolle spielen könnte. Im universitären Kontext eher auf der Ebene von W3-Professuren relevant, wo quasi die Leistungsbewertung auch nochmal am Transfer oft gemessen wird, wobei die wenigsten Beschreibungen der relevanten Leistungskriterien tatsächlich den Transfer mit der Politik im Speziellen aufnimmt. Nächster Faktor ist die allgemeine Kommunikationsfähigkeit, inwiefern man also in sich und seine Fähigkeit vertraut, klar zu kommunizieren und seine Forschungsergebnisse zielgruppengerecht an die Politik weiterzugeben. Und dann der absolut Schlüsselfaktor, und das spiegelt natürlich auch nochmal die Ergebnisse aus der Interviewstudie wider, ist die Motivation. Hierbei haben wir 12 verschiedene Motivationsfaktoren aus der Literatur im Survey abgefragt und konnten diese mithilfe einer explorativen Faktorenanalyse tatsächlich zu 3 größeren Faktoren zusammenschließen. Diese größeren Faktoren haben wir genannt missionsorientierte Motivation. Dabei steht im Vordergrund meine Pflicht als Wissenschaftler der Gesellschaft gegenüber, mein Interesse daran, meine Forschung in die Lösung gesellschaftlicher Probleme einzubringen, sie in der Praxis anzuwenden etc. Dann gab es auch noch die Faktoren persönliche Vorteile und zusätzliche Funding und Fördergelder. Aber tatsächlich statistisch signifikant ist eben dieser eine Punkt, missionsorientierte Motivation, und der ist tatsächlich auch von der Effektstärke allen anderen Faktoren überlegen.
Sie sagen also, diese missionsorientierte Motivation, also die Pflicht der Wissenschaftler der Gesellschaft gegenüber und das eigene Interesse daran, die eigene Forschung in die Lösung gesellschaftlicher Probleme einzubringen, beziehungsweise sie in der Praxis angewendet zu sehen, ist der absolute Schlüsselfaktor für Wissenstransfer. Doch wie kann man jetzt diese Erkenntnis in eine universitäre, sprich institutionelle Unterstützung übersetzen?
Was wir uns angeguckt haben, ist zum einen die Situation in Deutschland. Hier hat das Hochschulbarometer festgestellt, dass 77% der Hochschulleitungen das als Zukunftsfeld erkennen und sich tatsächlich stärker engagieren möchten. Bis jetzt allerdings nur knapp über 50%, 57,6, schon aktiv ihre Wissenschaftlerinnen unterstützen und ihnen da Formate bereitstellen. Und diese Unterstützung aber tatsächlich basierend auf unserem Survey nur 18% der Wissenschaftlerinnen wahrnehmen. Also wir brauchen quasi hier mehr Unterstützung, sichtbarere Unterstützung. Und wie wir die entwickeln können, war ein Anliegen unserer groß angelegten Mapping-Studie. Und zwar haben wir uns angeguckt, was machen eigentlich die 91 prominentesten Forschungseinrichtungen in Deutschland und im Vereinigten Königreich, da das Vereinigte Königreich ein absoluter Vorreiter im Bereich Unterstützung für wissenschaftliche Politikberatung ist. Und insgesamt haben wir dabei 316 Unterstützungsangebote identifiziert, knapp 90 davon in Deutschland, 218 im Vereinigten Königreich. Und was hierbei schon auffällt, ist, dass die Unterstützungsangebote in Deutschland relativ wenig vielfältig sind. Wir haben viel Netzwerkangebote, Kommunikationstraining, wir haben Wertschätzung, Finanzierung und Beratung. Im Vereinigten Königreich ist es hingegen wesentlich vielfältiger aufgestellt. Wir haben immer noch Netzwerke und Kontakte. Wir haben neben Kommunikationstraining aber auch sehr spezielles Politiktraining. Wir haben unter anderem Fellowships und Praktika als großer und wachsender Bereich der Unterstützungsangebote. Wir haben viele institutionelle Blogs, Podcasts, Newsletter und Social-Media-Kanäle, die sich ganz speziell an die Politik richten. Und neben Finanzierung zum Beispiel auch Beratungsdienstleistungen, wo Wissenschaftlerinnen praktische Unterstützung finden können für ihre Anliegen im Austausch mit der Politik. Und auf Basis dieser verschiedenen Unterstützungsangebote, die wir gefunden haben, haben wir tatsächlich die 13 Archetypen tatsächlich, der Unterstützungsangebote quasi extrahiert. Davon haben wir 3 im Bereich Wertschätzung. Das betrifft einmal den Austausch mit der Politik im Leitbild und Showcase der Institutionen zu verankern, Preise und Auszeichnungen zu vergeben und Karrierevorteile zu bieten. Dann Unterstützung im Bereich des Trainings, Guides und Templates bereitzustellen, Trainings in Workshops, also punktuell anzubieten, sowie im Kurs, das zum Beispiel in der Ausbildung von Nachwuchswissenschaftlerinnen zu integrieren. Und dann die ganz praktischen Ressourcen können entweder sein Social-Media-Kanäle mit Adressat Politik, Politikberatung als Event, politikorientierte Netzwerke, Politik-Fellowships und Versetzungen, Wettbewerbe für Transfergelder mit der Politik, Förderprogramme, die quasi etablierter sind für den Politiktransfer, sowie Beratungsangebote durch Politikexpertinnen. Also das sind quasi 13 Archetypen, die alle Vor- und Nachteile unterschiedlichen Ressourcenaufwand, unterschiedlichen Zeitaufwand haben. Und um Forschungsorganisationen, die jetzt gerade dabei sind, entweder ihr Angebot auf- oder auszubauen, etwas an Beratung an die Hand zu geben, haben wir hier im Projekt den Research to Action Compass entwickelt. Das ist ein webbasiertes Beratungsangebot für Forschungsorganisationen. Und das Ganze funktioniert so, dass nach einer kurzen Einführung Forschungsorganisationen noch einmal durch eine kurze Reflexion geleitet werden, welche Ressourcen, welchen Zeitrahmen, welche Reichweite, Innovativität und Umfang sie anstreben. Und dann werden ihnen passende Unterstützungsangebote angezeigt, die man auch nochmal nachfiltern kann und dann miteinander vergleichen, sodass man quasi für die eigene Organisation ein passendes Angebot zusammenstellen kann.
Wie würde denn die Umsetzung dieser 13 Archetypen, die Sie in Ihrer Studie herausfinden konnten, konkret aussehen? Welche Maßnahmen würden Sie ergreifen, um eine Universität dabei zu unterstützen, Strukturen zu schaffen, die den Wissenstransfer in die Politik und damit quasi eine universitäre Politikberatung ermöglichen würden?
Das ist eine fantastische Frage und da würde ich auf jeden Fall sagen, anfangen würde ich dabei, mir anzugucken, für welche Organisation ich diese Frage beantworte. Und ich glaube, dass es da sehr große Unterschiede gibt zwischen verschiedenen Forschungsorganisationen und natürlich auch dann wieder dem Wissenschaftssystem versus politischem System. Also zunächst würde ich an der Forschungsorganisation, für die ich diese Frage beantworte, einmal ganz bottom-up anfangen, mich mit verschiedenen Wissenschaftlerinnen an der Organisation auszutauschen und zu gucken, wo denn aktuell quasi Bedarfe sind, welche Knackpunkte es gibt Aber ansonsten, sagen wir mal, wenn wir diese kontextspezifischen Faktoren entweder ausklammern bzw. berücksichtigen, würde ich natürlich aus Organisationssicht anfangen zunächst mit den relativ ressourcenunintensiven Formaten. Also was ich auf jeden Fall machen würde, wäre die Karriere und wenn das möglich ist, im Kontext der wissenschaftlichen Gegebenheiten, öffentlicher Dienst und so weiter, finanziellen Anreize setzen. Das ist ja im Prinzip quasi auf Ebene der organisationsinternen Politik und Satzung. Das wäre ein wichtiger Punkt, den wir natürlich auch als statistisch signifikanten Knickpunkt festgestellt haben. Was ich danach machen würde, wäre relativ ressourcenunintensiv anfangen, Training zur Verfügung zu stellen. Also was man zum Beispiel sieht, ist, dass die verschiedensten Unis in Großbritannien, die sich schon seit bis zu 10 Jahren in diesem Bereich engagieren, angeführt natürlich von Cambridge, die hatten eins der ersten Center, aber inzwischen auch mehrere andere Universitäten. Die haben Guides entwickelt, die haben Templates entwickelt, die haben teilweise Online-Kurse entwickelt. Also da kann man sich wirklich schon an sehr guten Formaten informieren, wie sowas aussehen kann. Man kann sie theoretisch direkt verlinken auf der Institutionswebsite. Man kann sie auch in den Kontext der eigenen Organisation übersetzen und so quasi die Weiterbildungsformate zur Verfügung stehen, sodass da ein Anknüpfungspunkt besteht. Und wenn ich dann weitermachen könnte, dann würde ich eine Stelle schaffen, zumindest angefangen mit einer, idealerweise natürlich ein ganzes Zentrum, die quasi einen Anlaufpunkt bietet, um zum einen zwischen Politik und Wissenschaft zu vermitteln, zum anderen Wissenschaftlerinnen zu beraten, zum dritten Weiterbildungsformate zu koordinieren, Vorausschau zu betreiben und so weiter und so fort. Also die quasi den Hut auf hat für den Austausch mit der Politik.
Das klingt nach einer guten Idee. Insbesondere lassen sich Schulungen und Weiterbildungen für Wissenschaftler mit relativ geringem finanziellen Aufwand realisieren. Ich persönlich finde die Idee mit Fellowships im politischen Bereich für angehende Forscher bzw. Wissenschaftler sehr gut. Ich denke, Strukturen zu schaffen, die es ermöglichen, einen Einblick in die Arbeitsweise der Politik zu erhalten und die den direkten Austausch fördern, sind besonders zukunftsträchtig. Doch eine Institution zu schaffen, die sich nur mit dem Wissenstransfer in die Politik beschäftigt, könnte auch bedeuten, dass weniger Finanzmittel für andere Forschungseinrichtungen zur Verfügung stehen. Wo sehen Sie hier das größte Problem für die Umsetzung in Deutschland?
Das Problem, was ich in Deutschland sehe, was diese Anreize vielleicht etwas schmälert im Vergleich zum Ausland oder im Vergleich zum Vereinigten Königreich zum Beispiel, ist, dass der Austausch mit der Politik und der Impact an Universitäten und Forschungsorganisationen zwar natürlich gewünscht ist gesellschaftlich, aber es noch keine harten finanziellen Anreize für diese Art von Engagement gibt. Also im Vereinigten Königreich werden Forschungsgelder zwischen den Universitäten anhand des Research Excellence Frameworks aufgeteilt. Da statt quasi jede Institution legt einmal Rechenschaft ab zu den Aktivitäten des vergangenen Zeitraums. Da geht es um Forschungsexzellenz, um verschiedene andere Kriterien und unter anderem eben auch um Impact, und zwar mit 25% der Gesamtbewertung. Und hierbei geht es darum, in Case Studies den Impact der Forschungsorganisation bzw. der Forschenden zu demonstrieren. Und hierbei ist natürlich Austausch mit der Politik eine gigantische Erfolgsdimension, weil damit kann man wirklich etwas bewirken, eine Wirkung in der sozialen Welt entfalten. Und insofern haben die Forschungsorganisationen ein großes Interesse daran, Forschenden diesen Impact zu ermöglichen und investieren eben auch stark in diesen Austausch und in effektive Beziehungen zwischen Wissenschaftlerinnen und der Welt. Und das haben wir in Deutschland eben aktuell zumindest noch nicht in der Form gegeben. Also hier sind es quasi die softeren Anreize, Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen, was natürlich wichtig ist, sich als Hochschule profilieren. Aber das ist nochmal eine andere Qualität, würde ich sagen, als wenn die Hochschulen es selbst als finanzierungsrelevantes Kriterium im Blick haben. Und über die Hochschulen übersetzt es sich natürlich auch in die Anreize für Wissenschaftlerinnen und ihre Karriereplanung.
Vielen Dank, Frau Ruhrmann, für diesen spannenden Einblick in die wissenschaftliche Politikberatung. Man kann also festhalten, dass das Feld des Wissenstransfers für Universitäten in der nahen Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die organisatorischen Strukturen der Universitäten müssen dem gesellschaftlichen Anspruch einer immer höher gebildeten Bevölkerung gerecht werden. Wissenschaft darf nicht passiv sein. Das aktive Einbringen neuer Forschungsergebnisse in die gesellschaftliche und politische Diskussion und Dimension muss neben Forschung und Lehre die höchste Priorität für Universitäten haben, denn Wissen ist nutzlos, wenn es nicht genutzt wird. Es ist zwecklos, Forschung nur der Forschung wegen zu betreiben. Auch darf der Transfergedanke nicht nur dann von Bedeutung sein, wenn es um kommerzielle und wirtschaftliche Interessen geht, sondern er muss auch im Fokus sein, wenn wir als Gesellschaft von dem Wissen profitieren können. Für mich ist das auch ein Zeichen einer gerechten und sozialen Gesellschaft. Wissen auch dann als Ressource zu nutzen, wenn nicht kommerzielle, sondern gesellschaftliche Interessen tangiert werden. Sicherlich spielen auch persönliche Gründe eine Rolle, ob jemand sich öffentlich für seine Forschung oder sein Forschungsfeld einsetzen möchte. Aber auch das sollte Teil des wissenschaftlichen Ethos sein. Im Gegenzug sollte es Aufgabe der Politik sein, den Universitäten die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um die Infrastruktur schaffen zu können, die die Wissenschaftler und Forscher für ihren persönlichen Wissenstransfer brauchen. Auch sollte die Gesellschaft nicht nur Empfänger von Wissen sein, sondern auch als Impulsgeber dienen. Ein Impulsgeber für zukünftige Forschung. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie uns auf der Webseite www.uni-potsdam.de/innovative-hochschule oder besuchen Sie die interaktive Seite von Frau Uhrmann unter www.research-2-action-kompass.de.
Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam. Produziert von Speak Low im Auftrag der Innovativen Hochschule Potsdam.